Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Mein Gast heute ist der Klimaforscher und Meteorologe Mujib Latif. Moin nach Hamburg.
Ja, moin.
Herr Latif, von Meteorologinnen und Meteorologen hört man gerne, es gibt kein schlechtes Wetter. Wie sehen Sie das?
Ja, das stimmt schon. Im Extremfall schon, also wenn es um Hurricanes und solche Sachen geht. Aber im Prinzip, wir in Deutschland haben eigentlich ganz, ganz selten wirklich schlechtes Wetter. Zum Beispiel bei Überschwemmungen, wenn es also tagelang wie aus Kübeln gießt, dann kann man schon von schlechtem Wetter sprechen. Aber so das Normale, was man als schlechtes Wetter bezeichnet, ist kein schlechtes Wetter, sondern das ist ein Segen.
Und Meteorologen mögen es ja eigentlich auch gerne ein bisschen spannend, ne? Also wenn sie ein paar Wetterphänomene zu beobachten haben.
Ja, das stimmt. Wenn man so in den Himmel guckt und da passiert gar nichts, ist es auch langweilig. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man in Gegenden der Erde lebt, wo eigentlich immer die Sonne scheint, auch das ist ziemlich langweilig. Und das wird Ihnen dann irgendwann langweilig, selbst wenn Sie so wie ich Hamburger sind.
Sie haben ja mal in Kalifornien gelebt. Da soll es ja angeblich nie regnen. Darüber werden wir nachher noch sprechen. Starten Sie eigentlich den Tag auch so richtig mit dem Blick zum Himmel?
Naja, mit dem Blick aufs Meer auf jeden Fall, denn ich wohne ja teilweise jedenfalls an der Ostsee, weil ich ja in Kiel beschäftigt bin und dann kann ich vom Frühstückstisch aus auf die Ostsee blicken und das ist natürlich schon ein erhabenes Gefühl und dann gucke ich natürlich auch in den Himmel, um zu sehen, wie ist es und wie muss ich mich anziehen und für den Tag rüsten.
Wir haben gerade schon über den Blick in den Himmel gesprochen. Wenn man zurzeit nach oben schaut, dann fällt einem oft dieses klare Blau auf. Jetzt wird diskutiert, ob das eine Folge davon ist, dass nicht nur der Flugverkehr, sondern auch der Verkehr generell sowie die Industrieproduktion wegen der Pandemie runtergefahren wurde. Wie sehen Sie das?
Ja, die Luft ist natürlich sauberer und Kondensstreifen, die man sonst sieht, die sind jetzt sehr, sehr selten geworden. Der Flugverkehr ist ja praktisch komplett zusammengebrochen. Das hat natürlich einen positiven Aspekt auf die Luftqualität. Also die Luft ist durchaus sauberer geworden. Man muss aber andererseits auch sagen, wenn es ums Klima geht, dann bringen solche kurzfristigen Dinge überhaupt nichts, sondern das Klima, das reagiert auf unsere langfristige Strategie. Das heißt also, was wir über die Jahrzehnte so tun.
Das heißt, diese Corona-Krise verschafft uns jetzt nicht ein wenig Zeit im Kampf gegen den Klimawandel.
Nein, ganz und gar nicht. Und man kann es eben auch messen. CO2, das ist ja das Doofe aus unserer Sicht jedenfalls, kann man nicht sehen. Aber wir können es natürlich messen. Und was wir sehen, ist tatsächlich, dass wir im Mai einen neuen historischen Rekordwert gemessen haben, was den Gehalt an CO2 in der Luft angeht, trotz Lockdown. Trotz, dass die Emissionen also deutlich zurückgegangen sind, aber man muss einfach sehen, dass CO2, das wir ausstoßen, das ist eben so sehr langlebig und bleibt für eine Ewigkeit in der Luft. Und wenn wir weniger ausstoßen als im Vorjahr beispielsweise, dann kommt das trotzdem obendrauf und deswegen steigt der Gehalt an CO2 in der Luft immer noch deutlich an.
Am Anfang der Corona-Krise konnte man ja zumindest beobachten, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf einmal Gehör geschenkt wird. Damit war dann ja auch die Hoffnung verbunden, dass das bei Klimaforschern zukünftig auch so sein werde. Haben Sie diese Hoffnung geteilt oder teilen Sie diese Hoffnung immer noch?
Es wäre schön, es ist natürlich eine Hoffnung, aber ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der Klimaforschung tätig und letzten Endes auch medial unterwegs und ich merke doch, dass Wissen alleine offensichtlich nicht ausreicht, um auch Handlungen hervorzurufen. Wir wissen über die Dinge ja seit 30 Jahren Bescheid. Auch unsere Politikerinnen und Politiker wissen ziemlich gut Bescheid über das Klimathema, über das Klimaproblem. Und trotzdem sind wir lange, lange Zeit in die falsche Richtung gefahren, haben unseren Ausstoß immer weiter erhöht. Global ist er förmlich explodiert, seit es wirklich das Wissen gibt. Aber in Deutschland, Gott sei Dank, dann kann ich nur sagen, ist er zumindest zurückgegangen, der Ausstoß von Treibhausgasen. Und das ist übrigens auch eine interessante Parallele zu der Corona-Krise, denn in Amerika beispielsweise gibt es einen Präsidenten Donald Trump, der hat die Corona-Krise nicht ernst genommen, der nimmt das Klimathema nicht ernst und man sieht eben, was das bedeutet. Das ist das Land mit den meisten Toten inzwischen. In Deutschland sind wir gut davon gekommen, bis jetzt jedenfalls, was die Corona-Krise angeht. Und wir nehmen das Klimathema ernst und haben eben auch unseren Ausstoß von Treibhausgasen deutlich reduziert.
Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass eben durch die Corona-Krise der Klimawandel erstmal so ein bisschen aus dem Blickfeld gerutscht ist. Wollen Sie das mit Ihrem neuen Buch ändern?
Mein Gefühl war einfach, dass wir endlich mal wirklich zum Handeln kommen müssen. Wir haben jetzt kaum noch Zeit, das Ruder herumzureißen, die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch einzuhalten. Das heißt, die Erderwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen oder sogar auf 1,5 Grad. Wir sind schon bei 1,1 Grad jetzt und alles, was über 1,5 Grad geht, das kann schon ziemlich gefährlich werden. Und meine Hoffnung ist einfach, dass wir doch in Deutschland und vielleicht in einigen anderen Ländern die Zeichen der Zeit erkannt haben, vorangehen und dann die anderen Länder, die sich bis jetzt noch weigern, förmlich mitziehen, damit wir dann auch tatsächlich einen weltweiten Klimaschutz bekommen.
Ihr Buch heißt ja Heißzeit mit Vollgas in die Klimakatastrophe. Sind wir denn eigentlich schon mitten in der Heißzeit oder stehen wir noch am Anfang? Sie haben gerade die Erwärmung ja angesprochen, die wir schon zu verzeichnen haben.
Naja, Heißzeit soll ja andeuten, dass wir möglicherweise, wenn es keinen ambitionierten Klimaschutz gibt, in eine Epoche kommen, die die Menschen noch nie erlebt haben. Ja, es wäre wirklich etwas völlig Neuartiges. Aber natürlich sehen wir auch in Deutschland, dass die Zahl der sogenannten heißen Tage zunimmt. Das sind Tage mit Temperaturen von 30 Grad und mehr. Und auf der anderen Seite sehen wir eben auch, dass die kalten Tage abnehmen, dass die Frosttage abnehmen. Wenn wir mal den letzten Winterrevue passieren lassen, da war überhaupt kein Winter. Wenn ich zurückblicke, wie es gewesen ist, als ich Kind war in den 50er und 60er Jahren, ich bin ja in Hamburg geboren und groß geworden, dann war Schnee irgendwie eine Normalität. Ich habe immer meinen Schlitten rausgeholt. Es gab Eisgang auf der Elbe. Es war völlig normal und heute ist es wirklich schon die Ausnahme. Und die Leute wundern sich, wenn es auf einmal eine längere Frostperiode gibt.
Wenn Sie sagen Heißzeit, etwas, was für uns bisher unvorstellbar ist, wie wäre denn dann diese Heißzeit? Was würde uns da erwarten?
Ja, wir haben ja schon einen Vorgeschmack letztes Jahr bekommen, 2019, mit dem neuen Allzeitrekord bei uns in Deutschland, 42,6 Grad. Ich glaube, kann sich jeder selber ausmalen, da wird es ja nicht stehen bleiben, in welche Bereiche wir dann vorstoßen. Und das sind eben Bereiche, das darf man auch nicht vergessen, die der menschliche Körper auch nicht mehr so gut vertragen kann. Und wenn wir mal nach Australien blicken, da kommen wir ja schon an die 50 Grad Marke ran. Und auch das ist jetzt durch Corona schon wieder vergessen worden. Aber vielleicht erinnern wir uns nochmal, wie es im letzten Winter gewesen ist. Im australischen Sommer, also Ende 2019, Anfang 2020, mit dieser extremen Hitze, mit dieser extremen Trockenheit, mit den Waldbränden, die außer Kontrolle geraten sind, wo Touristen ans Meer flüchten mussten, um dann von der Marine gerettet zu werden, weil es gab keinen Fluchtweg mehr. Und das zeigt doch, wie sehr wir schon auf Kurs in eine Heißzeit sind. Und jetzt ist wirklich die letzte Ausfahrt noch, die kommt. Und ich hoffe, dass wir die auch noch nehmen.
Sie sprechen ja von Vollgas in die Klimakatastrophe. Diese letzte Ausfahrt, wie muss die aussehen? Hilft jetzt nur noch die Vollbremsung?
Naja, auf jeden Fall dürfen wir nicht die Wirtschaft gegen die Wand fahren. Also man kann natürlich nicht so einen Lockdown, wie wir ihn jetzt bei der Corona-Krise haben, dauerhaft haben. Das geht gar nicht. Aber wir müssen einfach die Technologien, die ja schon entwickelt sind, die müssen wir verstärkt in den Markt einführen. Und hier geht es in erster Linie um Energie. Also das Klimaproblem ist hauptsächlich ein Energieproblem. Das heißt, da geht es um Strom, da geht es um Wärme, da geht es natürlich auch um Verkehr, Benzin, Heizöl, Und solche Geschichten, und das müssen wir ersetzen. Das ist möglich, und die Bundesregierung hat ja jetzt mit dem Konjunkturprogramm versucht, schon mal in diese Richtung zu gehen, also Elektromobilität zu fördern, das zeigt tatsächlich schon in die richtige Richtung. Wir müssen schneller werden. Gerade der Windkraftausbau, der stockt ja. Und ich denke, wir müssen zusehen, dass wir die Menschen auch mitnehmen, dass wir eine Aufbruchstimmung erzeugen, dass die Menschen wirklich sagen, yes, wir wollen es. Wir werden dadurch nur gewinnen können und deswegen wollen wir diesen Weg auch beschreiten.
In Vorbereitung auf die Sendung habe ich mal geschaut, was in sozialen Netzwerken so über Sie geschrieben wird. Da gibt es sehr viel Positives, aber auch wütende Hasskommentare. Trifft Sie das eigentlich?
Also ich schütze mich selber, indem ich gar nicht bei den sozialen Netzwerken unterwegs bin. Ich denke, jeder versteht, wenn man da mal reinguckt, was da los ist. Und das ist ja übrigens auch eine Parallele jetzt zur Corona-Krise, dass meine Kollegen aus der Medizin, die Virologen, also jetzt zum Teil heftig angegriffen werden. Und ich sehe darin eigentlich schon eine große Gefahr für unsere Gesellschaft, für die Freiheit, für die Demokratie. Denn wir sehen einfach, dass diese Dinge immer mehr Zulauf bekommen, zum Teil dann auch zu Gewalt führen. Und gerade in den USA ist ja die Situation wirklich besorgniserregend, wenn ein Präsident pausenlos beim Lügen ertappt wird, zum Teil eben auch selbst Dreck ausgießt über Menschen. Und das ist natürlich ein ganz schlechtes Vorbild. Und wir müssen aufpassen, dass irgendwie noch sachorientierte Politik möglich ist und dass es nicht alles nur noch von Emotionen gesteuert wird und dass am Ende des Tages Fakten überhaupt keine Rolle mehr spielen. Da kann ich nur sagen, wehret den Anfängen. Und ich finde, das, was im normalen Leben gilt, sollte eben auch im Netz gelten.
Das ist das eine, die schlechten Vorbilder, aber trotzdem diese Heftigkeit der Reaktion. Ich meine, eigentlich wollen Sie ja nur Unheile abwenden, genauso wie Ihre Kolleginnen und Kollegen, die eben Mediziner sind und sich mit dem Virus beschäftigen. Wie erklären Sie sich das, dass Sie da teilweise eben auf so eine Aggressivität stoßen?
Es hat mit Angst zu tun. Also ich denke, es hat mit Ängsten zu tun und meine Meinung ist die, dass es natürlich berechtigte Zukunftsängste in der Bevölkerung gibt. Ich kann dann irgendwo auch nachvollziehen, wenn Menschen beispielsweise ihre Miete nicht mehr bezahlen können, wenn sie 2 oder 3 Jobs haben, dass sie sich dann nicht unbedingt für Klima interessieren und das Klima dann vielleicht auch zu einem Reizwort wird.
Könnte es auch teilweise vielleicht mit der Angst vor dem Verzicht zu tun haben, dass man eben seinen Lebensstil komplett umstellen muss?
Ja, und da geht es eben darum, eine positive Erzählung zu haben. Also es geht hier nicht um Verzicht, es geht nur um Gewinn. Wir können gewinnen an Lebensqualität und wir gewinnen vor allen Dingen unsere Zukunft. Und ich glaube, die ganze Diskussion um die Automobilindustrie zeigt das doch sehr, sehr deutlich, dass der Verbrenner ist nicht zukunftsfähig. Und wenn man zu lange an alter Technologie festhält, dann wird man irgendwann die komplette Automobilindustrie verlieren. Sie wird dann irgendwo dort hinwandern, wo eben die neuen Antriebe zu finden sind und wo die hergestellt werden. Und deswegen denke ich, müssen wir gerade bei den neuen Technologien aufgeschlossen sein, vorne auf der Lokomotive sitzen, weil sonst werden wir auch ökonomisch ganz schnell abgehängt. Und das wäre natürlich das Schlimmste, was passieren kann, weil dann wären richtig viele Arbeitsplätze in Gefahr.
Es gibt natürlich auch Leute, Sie haben den amerikanischen Präsidenten angesprochen, die bewegen sich gefühlt in ihrer eigenen Realität, trotz der Phänomene, die wir beobachten, wie diese extreme Trockenheit in den letzten Jahren. Die leugnen den Klimawandel einfach. Ist denen beizukommen oder muss man die einfach sein lassen?
Also es gibt einen bestimmten Prozentsatz, den ist nicht beizukommen. Ich habe es versucht im Laufe meiner langen Karriere, aber die wollen gar nicht diskutieren, sondern die haben ihre vorgefasste Meinung und von der wollen sie auch nicht abrücken. Aber ich denke, viele Menschen wird man schon auch überzeugen können und deswegen ist es eben wichtig und deswegen habe ich eben auch das eine oder andere Buch geschrieben. Wissen ist Macht und man muss den Leuten auch erklären, worum es geht. Gerade beim Klima ist es sehr schwierig. schwierig. Viel schwieriger als bei Corona, denn CO2 können sie nicht sehen. Die Bedrohung ist irgendwie abstrakt, irgendwie hat man immer das Gefühl, ist doch alles in Ordnung. Und das ist eben bei Corona nicht so. Da haben wir die Bilder gesehen, die schrecklichen Bilder aus Italien, aus New York und so weiter. Die Bedrohung war so offensichtlich, dass die Menschen von sich aus schon etwas getan haben. Und das beim Klima eben genau anders. Und deswegen muss man immer wieder Mittel und Wege finden, diese Problematik auch deutlich zu machen, irgendwie die Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit auch versuchen abzuholen und ihnen erklären, was bedeutet es für dich? Und viele wissen beispielsweise gar nicht, dass sie heute schon zahlen für den Klimawandel. Denn wer zahlt denn die Hilfen für die Landwirtschaft? Wer zahlt die Hilfen für die Forstwirtschaft? Wer zahlt für die Erhöhung der Deiche, die ja jetzt schon stattfindet? Das sind doch wir, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das heißt, jeder von uns zahlt heute schon für die Folgen des Klimawandels.
Manche sagen ja auch, die Meteorologen können nicht mal zuverlässig das Wetter der nächsten 3 Tage vorhersagen. Woher wollen die dann wissen, wie die Temperaturen in den nächsten 20 oder 30 Jahren sein werden?
Wenn so ein Argument kommt, dann sage ich, lassen Sie uns einfach mal eine Klimavorhersage machen, jetzt sofort. Und diese Klimavorhersage wird richtig sein. Also ich sage vorher, dass der nächste Winter kälter wird als dieser Sommer. Und dann gibt es natürlich großes Gelächter, ja, aber genau das dürfte ich eigentlich auch nicht vorhersagen können, wenn ich Klima nicht vorhersagen kann, weil das Wetter so schlecht vorhersagbar ist. Aber ich kann es vorhersagen. Warum kann ich es vorhersagen? Weil sich der Sonnenstand ändert, das weiß er. Ja? Also weiß ja jeder, im Winter steht einfach die Sonne nicht so hoch, deswegen ist der Weg der Sonnenstrahlen durch die Atmosphäre länger und deswegen ist es kalt. Und auch beim Klimaproblem geht es letztendlich darum, dass wir eine sogenannte Randbedingung ändern und diese Randbedingung ist die Zusammensetzung der Luft. Und wenn mehr CO2 in der Luft ist, und das wussten meine Kollegen schon vor 150 Jahren, wenn mehr CO2 Luft ist, dann muss es auch wärmer sein.
Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away.
Bill Withers, Ain't No Sunshine im Deutschlandfunk Kultur. Mujib Latif, fühlen Sie sich durch den Song als Meteorologe eigentlich besonders angesprochen?
Ja, also alles, was mit Wetter zu tun hat, spricht mich an. Übrigens auch der Song It Never Rains in Southern California. Ich kann sagen, weil ich selbst sehr lange dort geforscht habe, dass es eine glatte Lüge ist. Ja, es regnet da natürlich auch. Und es gibt bestimmte Klimaphasen, die sogenannten El Niño-Phasen, da regnet das sogar ziemlich viel. Da kann ich ein Lied von singen. Aber trotzdem scheint da natürlich sehr, sehr viel die Sonne und das Lebensgefühl im südlichen Kalifornien ist natürlich durch den Sunshine geprägt.
Und vor allen Dingen als Hamburger können Sie ja durchaus mit Regen auch umgehen. Sie sind 1954 in der Hansestadt geboren. Was ist denn an Ihnen typisch norddeutsch eigentlich?
Ja, ich bin eigentlich durch und durch norddeutsch, das muss man sagen. Das fängt ja schon mit der Stimme an, mit meinem Hamburger Slang und ich fühle und handle irgendwie auch norddeutsch. Das Einzige, womit ich nicht umgehen kann, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Kälte. Also es ist ja hier gar nicht so kalt, wir sind ja unter dem Einfluss des Golfstroms, aber trotzdem, ich mag es warm und ich freue mich, wenn es warm ist, wenn viele Leute schon stöhnen, weil es zu warm ist, dann lebe ich auf.
Ich freue mich auch immer, wenn ich Sie höre, weil ich ursprünglich auch aus Norddeutschland komme und das klingt für mich dann immer ein bisschen wie Heimat.
Ja, ich brauche einfach das Wasser. Das gibt es in Hamburg auch. Elbe, Alster, das ist schon toll, wenn man so etwas mitten in der Stadt hat. Der Hafen ist natürlich auch irgendwo faszinierend. Aber dann die Ostsee. Ich wohne da, wo das Meer schon offen ist, wo man also bis zum Horizont nur das Wasser hat. Und das ist schon schön. Es war eigentlich auch immer mein Traum, weil ich ja im amerikanischen Kalifornien gearbeitet hatte, mal am Meer zu leben. Und jetzt habe ich mir diesen Traum auch erfüllen können. Und ja, lebe also fast in Kalifornien, denn die Nachbargemeinde, die ungefähr nur einen Kilometer entfernt ist, die heißt tatsächlich auch Kalifornien.
Sehr schön. Warum ist Ihnen das Element Wasser so wichtig?
Ja, es ist so, diese Frische, der Wind auch, irgendwie macht es ein, ja, klar im Kopf. Also so kommt es mir jedenfalls vor. Also ich kann viel besser denken, wenn immer so eine frische Brise weht und das Wasser ist so ähnlich wie der Himmel. Das ändert sich ja auch immer, man muss nur hingucken. Also man kann so ganz tolle Sachen sehen im Wasser, kleine Wellen, große Wellen. Ab und zu sieht man natürlich auch Fische oder Quallen, aber es ist eigentlich immer was los. Und das Gleiche stimmt auch für den Himmel, da ist auch immer was los. Man muss eben nur genau hingucken und insofern kann man dann die Elemente sozusagen hautnah erleben.
Ihre Eltern, die stammten beide aus Pakistan. Was hat die beiden nach Hamburg geführt?
Ja, also mein Vater war Imam, hat die erste Moschee in Hamburg gegründet und ist deswegen nach Deutschland gekommen. Meine Brüder und ich, wir sind dann schon in Hamburg geboren, da zur Schule gegangen, haben studiert und ja, haben unseren Lebensmittelpunkt eben jetzt in Norddeutschland.
Hat seine Arbeit bei Ihnen zu Hause eine Rolle gespielt? Also ging es da besonders streng zu oder eher liberal?
Also ganz und gar nicht. Mein Vater war sehr religiös, aber auch sehr liberal. Also weit weg von Fundamentalismus. Und es ist eigentlich schade, dass viele heutzutage versuchen, die Religion irgendwie zu instrumentalisieren. Das gilt jetzt nicht nur für den Islam, das gilt für viele Religionen. Denken wir nur an Donald Trump, der versuchte, das Christentum zu instrumentalisieren. Und das ist eigentlich eine schreckliche Entwicklung. Ich halte es einfach mit dem Satz, es ist egal, an welchen Gott man glaubt. Hauptsache, man versucht, ein guter Mensch zu sein.
Welche Rolle spielt Religion für Sie heute?
Ja, also keine große. Wie gesagt, als Naturwissenschaftler versucht man dann immer irgendwie die Dinge doch wissenschaftlich zu erklären. Und die meisten Dinge, die kann man ja auch tatsächlich sehr gut erklären durch Physik oder Chemie. Und insofern entfernt man sich dann relativ schnell als Naturwissenschaftler auch von der Religion. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment es spielt eigentlich keine Rolle mehr für mich.
Also Gott hat in der naturwissenschaftlichen Welt eigentlich keinen Platz.
Naja, ist immer die Frage, was man als Gott jetzt definiert. Natürlich muss alles irgendwo einen Anfang gehabt haben. In der Physik sprechen wir vom Urknall. Natürlich kann man jetzt irgendwie sagen, das ist dann vielleicht auch sowas wie etwas Gottähnliches. Ja? Vielleicht kommen sich da Religion und Wissenschaft dann auch mal nahe. Aber für die meisten praktischen Belange kommt man eigentlich mit den Gesetzen der Physik oder mit den Gesetzen der Chemie eigentlich ganz gut zurecht.
Haben Sie denn eigentlich noch irgendeinen Bezug nach Pakistan? Gibt es da noch Familie oder eher nicht?
Also entfernte Verwandte, die ich aber so gut wie nicht kenne. Mein Bruder lebt ja in Hamburg, meine Schwester auch, deren Kinder und Enkel leben auch hier und insofern habe ich tatsächlich keinen großen Bezug mehr zu Pakistan, obwohl ich war einmal da als Kind, Anfang der 60er Jahre, und es hat mir doch sehr geprägt, das muss ich ganz ehrlich sagen, denn wenn man mal die Verhältnisse in einem Entwicklungsland gesehen hat, dann wird man schon geerdet, das kann ich Ihnen sagen. Dann weiß man, was wirklich wichtig im Leben ist. Und ab und zu, muss ich ganz ehrlich sagen, wundere ich mich hier in Deutschland, worüber Menschen sich eigentlich aufregen. Das, was man braucht, das haben wir alle. Das ist Essen, Trinken, ein Dach über dem Kopf und für viele Menschen auch noch mehr. Aber wichtig ist eben auch, dass wir niemals vergessen, dass wir hier wirklich auf einer Insel der Glückseligen leben. Die meisten Menschen auf der Erde, die leben nicht so wie wir und die haben viel, viel weniger und müssen zum Teil um ihre Existenz kämpfen, müssen hungern. Das ist eigentlich eine Schande, dass es so ist. Und ich glaube, wir könnten sehr viel abgeben von unserem Wohlstand, ohne dabei unglücklicher zu sein.
Haben Sie da noch ein Bild von Ihrer Reise als Kind nach Pakistan im Kopf? Irgendwas, was Sie eben da so nachdrücklich beeindruckt hat?
auf dem Land kein fließendes Wasser, kein Strom, dann verkrüppelte Menschen, die gebettelt haben, versucht haben, irgendwie über die Runden zu kommen. Also das sind Bilder, die brennen sich ihnen wirklich ein und die werden sie ihr Leben lang nicht los.
Mojib Latif, Sie haben als junger Mann ja erstmal ein paar Semester Betriebswirtschaft studiert, sind dann zur Meteorologie gewechselt. Wie kam das?
Ja, es ist mir eigentlich so gegangen wie sehr, sehr vielen jungen Menschen. Nach dem Abitur fragt man sich dann, was willst du eigentlich machen? Und man ist sehr, sehr unschlüssig. Und dann bin ich dem Rat meiner Eltern gefolgt, die eben meinten, man soll etwas machen, womit man dann auch Geld verdienen kann. Ja, und dann war klar, Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, das ist es. Aber dann habe ich doch sehr schnell gemerkt, dass mir das einfach nicht gelegen hat. Das war sehr viel über Kosten und das war jetzt nicht das, was ich machen wollte. Und ich hatte eigentlich in der Schule schon immer auch Interesse daran, Dinge auszuarbeiten, zum Teil auch naturwissenschaftliche Dinge auszuarbeiten. Ein Beispiel vielleicht, ich war ja auch kein Kind von Traurigkeit in der Schule, habe auch mal missgebaut. Und wenn ich dann so eine Strafarbeit aufbekommen habe, dann bestand die oft darin, dass man einen Aufsatz schreiben musste, aber über ein Thema eigener Wahl. Und dann habe ich mir oft Themen ausgesucht, von denen ich wusste, dass die Lehrerin oder der Lehrer darüber auch nichts wissen. Ja, also zum Beispiel habe ich mir einfach mal die Zuckerkrankheit ausgesucht oder den Süßwasserpolypen. Immer so komische Themen und dann habe ich mich da eingearbeitet und habe das dann geschrieben. Ich habe es damals nicht gemerkt, aber so im Nachhinein muss ich sagen, war da eigentlich schon so der Grundstein wohl gelegt, Wissenschaftler zu werden. Ne? Wenn man sich einfach irgendein Thema hernimmt und versucht, das irgendwie sich zu erarbeiten und das dann auch getan hat. Und meistens habe ich dann auch eine gute Note bekommen. Und zum Glück konnte ich es dann auch meinem Bruder noch geben, wenn der missgebaut hat, der konnte es auch noch benutzen.
Haben Sie denn da angestellt in der Schule?
Naja, also wie das so ist, schwatzen, mit irgendwelchen Gegenständen werfen, ja, also aggressiv war ich aber nicht, also da muss ich sagen, ich habe niemanden geschlagen oder so, ne, aber so halt die üblichen Dinge, die eigentlich sehr viele Schülerinnen und Schüler machen.
Und warum haben Sie dann angefangen, sich für die Meteorologie zu interessieren?
Ja, weil ich schon mir auch immer Theorien so zurechtgelegt hatte. Also wenn ich so als Kind mal so in den Himmel geguckt hatte, habe ich mir so überlegt beispielsweise, wie könnte denn so ein Gewitter eigentlich passieren? Und dann dachte ich, ja, wenn zwei Wolken zusammenstoßen, dann rumst es, ja, und dann kann es vielleicht auch so stark Reibung geben, dass es einen Blitz gibt, ne, und ja, das war dann für mich klar, so funktioniert es halt. Und so habe ich mir immer irgendwelche Theorien zurechtgelegt, nicht nur über das Wetter, sondern auch über andere Dinge, aber dann habe ich mich daran erinnert und dachte, Mensch, das ist doch ganz spannend und das hat auch was mit Physik und Mathematik zu tun und so weiter, und dann machst du das mal. Und ich muss sagen, ich habe es nie bereut. Es war natürlich schwierig zu Beginn, das will ich auch gerne zugeben. Also es ist ja schon sehr, sehr, also es ist auch wie ein Physikstudium, zumindest die ersten Semester. Da muss man sich dann durchbeißen, weil da weiß man gar nicht, warum machst du das eigentlich? Du wolltest auch Meteorologie studieren. Und nun ist da gar keine Meteorologie. Ja?
Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Also die Meteorologinnen und Meteorologen beim Wetterbericht im Fernsehen sehen, dass das ein wahnsinnig anspruchsvolles Studium ist, ne?
Das Wetter oder die Atmosphäre oder auch die Ozeane, das sind ja physikalische Systeme und die bewegen sich ja und da passieren alle möglichen Prozesse und die können Sie nur durch Physik beschreiben. Deswegen ist es eigentlich völlig klar, dass man da wirklich auch sehr, sehr viele Semester Mathematik und Physik studieren muss, denn die Sprache der Physik ist ja nun mal die Mathematik. Und ich kann nur sagen, am Anfang weiß man dann immer gar nicht, warum man das macht, aber irgendwann macht es dann Klick und dann wissen Sie ganz genau, ah, okay, mit dieser Mathematik ist es auf einmal so einfach, so elegant und man kann das alles so wunderbar zeigen, was da oben so abläuft, wie Winde entstehen und so weiter. Dann ist aber natürlich die Herausforderung, das dann wieder jemandem zu erklären, der eben jetzt nicht aus diesem Bereich kommt, ne, und von dem Elfenbeinturm irgendwie runter in die Niederungen, in Anführungsstrichen, um den Menschen zu erklären, wie Dinge funktionieren.
Das zeichnet Sie ja auch gerade aus. Wie würden Sie zum Beispiel ein Kind, keine Ahnung, einem Achtjährigen erklären, was die Klimaerwärmung ist?
Ich mache ja auch Kinderunis, das heißt, da sitzen dann tatsächlich auch die Kinder und dann mache ich natürlich jetzt keinen PowerPoint-Vortrag oder sowas, sondern ich habe dann so einen Globus und ich habe eine Decke und dann frage ich die Kinder, was macht ihr, wenn euch kalt ist? Ja, und die meisten sagen dann tatsächlich, ich ziehe die Decke hoch, ja, und dann lege ich die Decke um die Erde und sage, das ist dieser berühmte Treibhauseffekt. Ja? Unsere Lufthülle wirkt wie eine Decke. Die legt sich so schön wärmend um den Erdball und hält die Erde so schön warm. Ja? Aber wenn ich die Decke jetzt immer dicker mache, dann wird es immer wärmer. Ja? Und so versuche ich halt, die Klimaerwärmung zu erklären.
Und die Decke wird natürlich immer dichter, je mehr CO2 in die Atmosphäre geblasen wird.
Genau, das sage ich denen dann natürlich auch. Wenn wir also Strom verbrauchen, dann verbrennen wir meistens irgendwo Kohle, dann kommt da etwas aus dem Schornstein raus, ja, und das macht diese Decke eben immer dicker und deswegen wird es halt immer wärmer.
Wenn wir bei Ihrem Talent sind, Dinge zu erklären, Sie sind Professor an der Universität Kiel und Leiter des Bereichs Maritime Meteorologie am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Neben Ihrer Forschung, wie wichtig ist Ihnen denn die Lehre, die Arbeit mit Studierenden?
Ja, das bringt ganz viel Spaß. Und man muss eben probieren, das dann irgendwie auch mit Leben zu füllen. Ja, also nicht nur die Gleichung an die Tafel zu schreiben, sondern auch irgendwie klar zu machen, was das eigentlich bedeutet. Und da haben wir es heute, glaube ich, jedenfalls schon einfacher als die Professorinnen und Professoren früher, zu der Zeit, als ich studiert habe, weil wir haben ja ganz andere Möglichkeiten. Wir können Filme zeigen, wir können PowerPoint-Bilder zeigen. Ja, das heißt, wir können Dinge auch sichtbar machen, was man vorher eigentlich nicht so konnte. Ne? Und deswegen hoffe ich, dass es heute besser möglich ist, die Dinge rüberzubringen, als es eben noch damals vor 30, 40 Jahren der Fall gewesen ist.
Und wir haben jetzt ja noch ein bisschen für die Meteorologie geworben.
Ja, genau. Also tolles Fach, kann ich nur empfehlen. Ja, man muss mal ein bisschen Durchhaltevermögen haben, aber von nichts kommt nichts. Das sage ich immer. Also geht nicht, gibt's nicht. Man muss sich schon durchbeißen im Leben.
Deutschlandfunk Kultur. Mit dem Klimaforscher Mujib Latif habe ich heute Vormittag unter anderem über seinen Kampf gegen den Klimawandel und sein neues Buch Heißzeit mit Volldampf in die Klimakatastrophe gesprochen. Ihre aktuelle Bestandsaufnahme, die fällt ja relativ ernüchternd erstmal aus, also wenn wir jetzt auf die ganze Welt gucken. Gibt es etwas, was Ihnen eigentlich Hoffnung gibt, dass wir das Ruder eben doch noch rumreißen werden?
Ja, das gibt es, weil es passieren immer wieder Dinge, die man nicht für möglich gehalten hatte. Also ich denke zum Beispiel an die deutsche Wiedervereinigung. Ich war Mitte der 80er Jahre in Ost-Berlin an der Humboldt-Uni, habe da einen Vortrag gehalten. Und ich musste ja durch die Berliner Mauer und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ein paar Jahre später die Mauer weg ist. Und die Menschen haben es geschafft, eine friedliche Revolution. Sie wollten nicht mehr eingesperrt sein, sind auf die Straße gegangen und haben die Mauer förmlich hinweggewegt. Das heißt also, das Undenkbare ist möglich. Die Menschen müssen es nur wollen und die deutsche Wiedervereinigung ist ja jetzt nicht von der Politik in erster Linie gemacht worden, sondern von den Menschen. Die vier Mächte haben sich nicht hingesetzt, haben gesagt, wir wollen jetzt die der Vereinigung, sondern es waren wirklich die Menschen. Das gleiche gilt für den Atomausstieg bei uns in Deutschland. Hätte es nicht die Anti-Atom-Bewegung gegeben, wäre vermutlich auch der Atomausstieg nicht gekommen. Und das zeigt einfach, dass wenn man sich einmischt, ja, und es müssen gar nicht alle Menschen sein, es reicht eine bestimmte Zahl von Menschen, eine bestimmte kritische Masse, dann passiert auch etwas. Und deswegen ist einfach mein Appell, dass man sich einmischen muss. Aber man muss einen langen Atem haben. Also von heute auf morgen passiert es nicht und das wünsche ich mir auch von der Fridays for Future Bewegung. Ein Jahr, zwei Jahre, die reichen nicht, sondern man muss da schon viele Jahre aktiv sein, dabei bleiben. Dann kann man wirklich etwas bewegen. Aber Fridays for Future hat natürlich schon viel bewegt.
Also Sie bleiben Optimist.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ist natürlich auch, dass ich weiterhin Optimist bin und hoffe, dass wir doch noch die Kurve bekommen.
Herr Latif, danke Ihnen für das Gespräch heute Vormittag.
Sehr gern.